Zärtliche Cousinen. Sehnsucht nach Reden. Mit Atze Schröder und Till Hoheneder.
So, da geht er auch ab. Der Vogel hier. Mensch, Till, das gibt's doch gar nicht. Du frisch von der Impfung zurück?
Ja, Wahnsinn, oder? Es geht hier gleich ab. Ich kann dir sagen, ich habe drinnen, und jetzt lass mich nicht lügen, Castrol 5W30. Long Life. Long Life ist hier das Stichwort.
Hammer.
Ein kleiner Pieks für die Menschheit, ein großer für mich.
Dann sind wir ja beide jetzt angeimpft, ne?
Ja, wir sind beide angeimpft, vaccinated, wie wir Fachleute sagen.
Ja, und ich habe hier schon ein T-Shirt gesehen, vaccinated and ready for sex.
Ja, ich habe dieses T-Shirt, ich wollte es schon fast bestellen, vaccinated, ready to fuck.
Herrlich.
Die Hardcore-Variante.
Ja.
Aber habe dann auch gedacht, naja, Gott.
Nun ja.
Man soll es den jungen Leuten doch nachsehen. Oder um es mit Helmut Kohl zu sagen, unserem ehemaligen Bundeskanzler,
ja.
Von welchem Sender sind Sie? Vom Panorama. Ja, so sehen Sie aus und so sieht Sie aus. Sie sind ein erbärmlicher Journalist.
Ja, also die jungen Leute ist gut, ey, da war auch schon. Aber wo du gerade die jungen Leute sagst, eben vom Frühstück in einem herrlichen Strandcafé mit Blick aufs Wasser zurückkommend, kam er an so einem 5-Sterne-Exklusivhotel vorbei, weil es selber schon aussieht wie ein Schloss. Und das Hotel hatte ich dem Tommy Schmidt empfohlen, weil er jetzt nach Malle wollte, ne?
Ja.
Und wir laufen dran vorbei und ich sage zu meiner Perle, guck hier, das habe ich den Tommy empfohlen. Sagt sie, ey, das sind doch nur so 50-Jährige. Das sind doch nur alte Säcke. Ich sage, wie bitte? Oh.
Was? Ja. Aber das kenne ich natürlich von meinen Kindern. Ne? Das kenne ich natürlich von den Kindern. Das ist natürlich bitter, ne? Wenn ich natürlich mit der Viererbande losziehe und da sagt irgendeiner, also meistens sagen es die Älteren natürlich, ey Papa, hast du den Opa da hinten gesehen?
Ja.
Und ich sag dann immer, Junge, was glaubst du denn, wie alt der Opa ist, ne? Ja, so 50 oder so, ne?
Ja. Und
wenn er nicht noch größer wäre als ich und entschieden stärker, dann hätte ich ihm natürlich eine Ohrfeige gegeben.
Natürlich,
dann hättest du Satz heiße Ohren, aber da ich meine Kinder nicht gehauen habe.
Ja, und das die, hast du jetzt auch
noch. Das hast du jetzt. Das sind sie auch noch stärker als ich. Ey. Und damit, meine Damen und Herren, begrüße ich den Begründer der Bagatellgastronomie, den Hohepriester des Gelegenheitsverkehrs und die optimistische Antwort der deutschen Pudelzüchter auf den Wettbewerb. Die erotischste Locke 2021. Atze Schröder, der Mann mit dem goldenen Herz eines gut gelaunten Straßenköters. Mein lieber Atze, ich grüße dich.
Ja, das war doch wieder ein wunderbarer roter verbaler Teppich, den du mir da gelegt hast. Bis in die Ecken, plus Fußleiste natürlich.
Ja, ja, das war ich dir schuldig. Du weißt, was Bagatellgastronomie ist?
Nee, das weiß ich nicht, aber das Wort gefällt mir jetzt schon ausgesprochen gut. Das gibt's schon, ja, oder ist das eine Erfindung von dir?
Nee, das gibt's leider schon. Ich wünschte, ich hätte es erfunden.
Ja.
Es ist eins von diesen Wörtern, auf die man stößt, wenn man, was weiß ich, es ging um Corona-Friseure und da las ich den Satz mit dem Wort Bagatellgastronomie. Und das ist der Kaffee beim Friseur zum Beispiel.
Ach Gott, da weiß man gar nicht. Man ist hin und her. Das ist einerseits fasziniert von dem Wort, andererseits fast eine Frechheit, oder?
Ja, und andererseits hat man eine Ahnung, warum es in vielen Bereichen Deutschlands nicht so optimal rund läuft, wenn man sich mit so einem Scheiß wie, ja, wahrscheinlich darfst du als Friseur nicht einfach so einen Kaffee ausschenken oder sowas. Ne? Du musst dann wahrscheinlich irgendwie so ein Bagatell-Gastronomie, das muss so und so versteuert abgerechnet,
ja,
mit
ja.
7,53% abgerechnet werden oder weiß der Kuckuck was, wie immer in Deutschland. Das ist so lustig, weil Unser Nachbar kommt aus Namibia.
Ja, ja.
Und zwar hat deutsche Vorfahren, weil war ja mal deutsche Kolonie. Ne?
Richtig.
Und und der kommt hier immer, wer ist jetzt so 64, ne? Hat unsere Nachbarin geheiratet und der kommt immer mit so super Ideen um die Ecke. Ne? Als er hier vor ein paar Jahren neu hingekommen ist, dann sagt er, hör mal, ich habe eine riesen Geschäftsidee. Und ich sage so, ja, was denn? Ja, hör mal, ey, ich habe jetzt hier geschnallt, ihr schmeißt ja alles weg an Lebensmitteln. Ne? Das ist ja alles noch, das gibt's doch gar nicht. Ne?
Ja, ja.
Ich kaufe jetzt, ich sammle das alles ein und verschicke das mit einem Container nach Afrika und tu was Gutes und mach da noch eine ordentliche Mark.
Ja.
Und ich gucke ihn an und komme aus dem Geier nicht mehr raus. Ne? Und er, ja, wieso? Wieso? Ich sage, ja, man, du kannst hier nicht in Deutschland nicht irgendwas in Container packen. Du kannst doch nicht mal in Deutschland irgendwo was aus dem Müll fischen, was dir nicht gehört.
Stimmt.
Schon gar nicht, wenn's.
Und Containern und wie, ist verboten, ja.
Und dann verschicken, ich sage, ohne Zoll, ohne was, ohne Siegel, ohne Haltbarkeitsdatum. Ich sage, bist du irre? Willst du die nächsten 20 Jahre im Gefängnis landen? Und so ging das, natürlich Woche für Woche. Er kam mit irgendeiner Idee um die Ecke, wo in Afrika man höchstenfalls mal, wo vielleicht kein Hahn nachkräht in Namibia oder wo man dem Beamten, dem man es erklärt, einfach eine freundliche Zuwendung in das, das Antragspapier legen.
Ja, ja, richtig.
Und der ist fast verzweifelt. Der sagt ja immer, wie könnt ihr es denn fast an die Weltspitze bringen? Hier ist ja nichts erlaubt.
Hör mal, was sagt er denn heutzutage auch immer noch ihr?
Nee, so das sagt er gar nicht. Der ist fasziniert. Der ist auf der einen Seite hier angekommen, sozusagen. Ja. Und sagt natürlich, ihr habt keine Ahnung, worüber ihr euch beschwert.
Ja.
Ne? Weil, ja, das Leben in Namibia, ne? Arbeit, Wohnung sieht einfach definitiv anders aus als hier. Ne?
Absolut. Und dann das Wort Bagatellgastronomie.
Und dann, Bagatellgastronomie. Aber
du bist ja nicht so oft beim Friseur, insofern läuft doch alles prima, ne?
Du wirst aber noch vor Jahren bin ich tatsächlich auch für meine Kurzhaarbart, habe ich das beim Friseur machen lassen, weil ich da zu Hause keinen Bock drauf hatte.
Und zu wenig Pflaster im Haus. Ja. Apropos gutes Aussehen beim Till Hoheneder. Ich habe mich hier wieder hingesetzt und mit Blick aufs Meer einmal mehr literarische, dichterische, prosaische Ergüsse gehabt.
Und das gefällt mir jetzt schon.
Aufs Papier gebracht. Halte ich fest. Ich glaube, ich konnte mich nochmal steigern.
ich tobe jetzt schon vor Begeisterung, ehrlich.
So, es ist sehr modern in der Form. Für alle, die es mit den Klassikern mehr haben, seht es mir nach. Aber auch Kunst muss voranschreiten. So, ich beginne, ja?
Ja, ich bin bereit.
Monika, ein Glas Riesling bitte. So. Hurra, hurra, hurra. Es läuft doch alles nach Plan. Die Massen, der geistige Zug errollt. Trübsal ist es nicht, was geblasen. Doch das Eis, es ist kalt am Zahn. Die Woge des Erfolgs will wohl schwappen. Schweigt, Frankreich ist seit langem Republik. Das Attentat wird wohl gelingen. Der Schütze sitzt auf einer Zeder. Hurra dem König! Der Ball aus Leder. Willkommen, Till Edward Hoheneder. Ich bin fertig.
Ich bin. Ey, das ist für mich Handkniveau. Wirklich. Das ist ganz. Also da müssen wir ganz oben einsteigen.
Aber Edith, oder? Edith Hanke.
Ja, wie? Gibt es denn noch eine andere?
Ich dachte, du meinst Peter Handke mit seiner Angst des Torwarts vom Elfmeter.
Bei Peter Handke kenne ich natürlich nicht. Ist das seine Zwillingsschwester? Ist das die Zwillingsschwester von Edith? Lange verschollen?
Peter, nicht Petra.
Ach so, ja. Gut, in dem. Peter Handke.
Genau.
Ja, ja.
Willkommen, Till Edward Hoheneder, jedenfalls. Ne?
Ey, wirklich, ey, ich habe jetzt schon so einen Spaß an deinen Gedichten, das finde ich sehr, sehr gut. Ich wollte eigentlich sogar schon kontern, aber mir fiel nichts außer das Herz eines Straßenköters Axel Schröter.
Also ja, Till, wo du das gerade sagst, ey, mal, ich habe dir doch erzählt, dass ich hier auf Malle bin, ne? Bin ich ja noch immer.
Ja.
Ja. Das haben sie natürlich alle gehört, auch alle Gastronomen. Ich sag's mal ohne Umschweife, wir kommen echt aus dem Suff hier nicht raus.
Ach du Scheibenkleister, was ist da los?
Ja, ach, gestern waren wir nochmal in Portals. Also uns eigentlich nüchtern, wirklich todnüchtern. Essen gegangen um 17 Uhr.
Also hingekommen todnüchtern.
Hingekommen todnüchtern, spätes Mittagessen 17 Uhr. Und dann so die Meile da entlang gegangen, ne? Und ja, dann hieß es auch klar, Mensch, kommt doch rein, ne? Mensch, hier, zack und zack und zack. Und irgendwann waren wir über den Punkt hinweg, da wollten wir dann auch. Und
ja. Waren wir über den Punkt hinweg, wo es gesund und vernünftig
genau
war.
Und jetzt halt dich fest, Ritzi unten geschlossen.
Nein.
Ja, wegen technischer Probleme heißt es, was immer das für uns alle bedeutet. Antonio hat sich das Bein gebrochen, aber das ist ja kein Grund, den ganzen Laden zu schließen. Jetzt kommt's, halte ich fest, das Undenkbare. Jetzt kann man oben beim Andi in der Ritzi Lounge Essen bestellen.
Nein!
Ja, jetzt wird das Essen aber vom Spoon rübergerollt auf so Wagen. Auf meinen Einwand, ja, dann ist er doch kalt, hieß es nur lapidar, nö.
diesen wohl vorgebrachten Einwand, ja, wohl wissend, ob der 30, 40, 50 Meter, die dazwischen liegen, ja, mindestens ignoriert man mit einem, ach Quatsch.
Oh, das geht doch, sammel nicht, das geht.
Du hast so eine Pizza, weißt du, wie lange ist denn so eine Pizza heiß? Ja, aber ich habe doch keine Pizza bestellt. Ja, dann kann ich es auch nicht ändern.
Nee, aber so ein Böff Stroganoff schmeckt ja warm doch deutlich besser als kalt. Ne?
Das berühmte Böff Stroganoff.
Ja, und du hattest mich doch letztens noch gefragt, ob Franzi noch in Amt und Würden ist, ne?
Ja, natürlich.
Und da habe ich gesagt, die war erst im Spoon, jetzt ist sie, glaube ich, wieder in der Ritzi Lounge. Und richtig genug, jetzt steht sie oben in der Ritzi Lounge und verkauft das Essen vom Spoon.
Ah, oh, ich mochte die Franzi.
Und
ich mochte
ganz die Franzi liebe Grüße gerne an dich, ganz liebe Grüße. So, und jetzt ein Appell an alle, keine Werbung, aber ein Appell. Die Ritzi Lounge oben ist einer der gastronomischen Läden und es ist gewiss keine Bagatell-Gastronomie. Am meisten Nein. von der Krise betroffen ist, Leute, geht in die Ritzi Lounge. Der Laden braucht jeden Pfennig und das ist schön ausgebaut jetzt da oben. Das ist wunderbar. Geiler DJ, mittlerweile sogar Essen. Also bitte geht in die Ritzi Lounge. Ich selber gehe da auch hin.
Ja. Ja, zauberhaft, das kann ich unterstreichen. Das ist ihr im Sinne dieses Podcasts. Sag mal, im Sinne dieses Podcasts, kennst du das auch so? Es gibt ja nicht nur diese Bagatell-Gastronomie, sondern es gibt ja auch noch Bagatell-Lernen sozusagen. Ne? Und da bin ich jetzt gerade wieder drauf gekommen, hier Kinder, jeden Tag ist ja hier Homeschooling,
ja,
bei uns in Hamm noch, weil die Zahlen so hoch sind.
Ja.
Und dann kommst du wieder an solche Bereiche, wo es hieß, die Bundespräsidenten, die deutschen Bundespräsidenten. Und jetzt frage ich dich,
ja,
die deutschen Bundespräsidenten von 1949 bis jetzt.
Ja.
Kannst du's? Bist du?
Ich glaube, ich würde es hinkriegen mit einigen Schlenkern, wo man denkt, der war auch noch dabei.
Ich hab's extra nicht nachgeguckt. Ich hab's extra nicht nachgeguckt, weil ich das mit dir zusammen durchgehen wollte. Sollen wir es wagen?
Ja, der erste war doch Theodor Heuss, oder nicht?
Das ist völlig richtig.
Ja, Gott sei Dank,
wenn ich so und sage. Ja, Theodor Heuss und jetzt kommt's, einer der wenigen, die, beziehungsweise es gab nur zwei, die zwei Amtszeiten haben. Kollateralwissen, zufällig.
Ja.
Also von 59, 5 Jahre, 10 Jahre bis, von 49 bis 59 haben wir es schon mal. Danach kam
Lübcke, glaube ich, ne?
Selbstverständlich, Heinrich Lübcke.
Ja.
Jetzt wird's knifflig.
Nee, weißt du, warum ich den nächsten weiß? Weil ein bei uns in der Schule noch ein Bild von dem hing.
Ja. Ah, ne? Fantastisch.
Und
ja,
das war Gustav Heinemann, stimmt's?
Ganz genau, Gustav Heinemann. Jetzt weiß ich das nur, weil neulich, ich hätte da Schwierigkeiten gehabt, aber ich wusste es, weil neulich Uta Ranke Heinemann gestorben ist, die berühmte Theologin, sehr streitbare Theologin.
Ja.
Und da fiel natürlich auch das Wort Gustav Heinemann. Okay, Heinemann auch, das heißt, warte mal, Lübcke, wir waren 59 sozusagen 5 Jahre drauf, waren 64, dann sind wir jetzt 1969.
69, richtig, richtig, richtig. Bei uns in der Grundschule hing Gustav Heinemann, das weiß ich noch. Verdammt. Ja. Warte, dann musste ja der nächste, sind immer 5 Jahre, glaube ich, ne? Ja. Dann muss ja der nächste 74 kommen. So, jetzt kann man das ja auch so ein bisschen ableiten von den Ereignissen. 1974 sind wir Weltmeister geworden. Ali Kinshasa, einer deiner großen Vorgänger im Boxsport, bevor du zurückgetreten bist. Also
1974
war es hoch auf dem gelben Wagen.
Ganz genau, Walter Scheel.
Oder sozial, wie du immer zu sagen pflegst.
Walter Scheel auf Pale.
Von Procol Harum.
Von Procol Harum, der große Hit, seinerzeit für ihn geschrieben worden. While Walter Scheel auf Pale. Das hat John Lennon übrigens sehr gerne in seinem psychedelic angemalten Rolls Royce gehört. Da hat er einen Plattenspieler eingebaut als Extra und hat dann immer Tee mit LSD versetzt getrunken und Brett hart.
Einfach nur eine gute Idee, oder?
Und dazu immer 1967 auf Walter Scheel auf Pale gehört. Also.
Da könnte ich mich 100 Mal nacheinander drüber kaputt machen. Walter Scheel auf Pale. Ja, ich weiß noch, wie der Bergmannschor Essen hoch auf den gelben Wagen sitze ich beim Fahrer vorn, heißt es ja im Original. Ne?
Ja.
Und die haben dann also augenzwinkernd gesungen, hoch auf dem gelben Wagen sitze ich beim Scheel ganz vorn. Das war natürlich damals der Brüller schlechthin, ne?
Ja, natürlich, aber hieß es nicht, sitze ich beim Schwager?
Oh doch, hast du recht, beim Schwager. Und Walter Scheel war dein Schwager? Beim Schwager, genau.
Sitze ich beim Schwager vorn, oder?
Ja.
Jetzt hast du mich total. Aber gut, wir sind echt total gut im Rennen. So, wir haben jetzt Scheel. Okay, Scheel ist klar. 79. Jetzt übernehme ich mal.
Ja.
Ganz klar, das wissen wir von unserem Bundesjugend-Urspiel, Karl Carstens.
Stimmt, von den Bundesjugendspielen. Die Urkunden waren unterschrieben mit Karl Carstens.
Ganz genau.
Das war Dr. der Präsident, Karl. Immer so viel gewandert ist, ne? Das war, der wollte von Deutschland zum Wandern kriegen.
Ja.
Und dann hat die Titanic, als er mal wieder im Schwarzwald unterwegs war, hat die Titanic. Also die haben den natürlich gehasst, weil Karl Carstens war, glaube ich, auch nicht ganz frei von Nazi-Vorwürfen. Ne?
Sagen wir es mal so, ich kann mich auch erinnern, dass da irgendwas war, bin mir aber nicht 100% sicher.
Ja, bin mir auch nicht
sicher,
so 100%. Auf jeden Fall
er war auf jeden Fall nicht der Fortschrittlichste, sagen wir es mal so.
Genau, der stand auch für so die ganz alte Bundesrepublik.
Ja.
Auf jeden Fall hatten sie auf einer seiner Wandertouren, wo dann ein Tross von Journalisten natürlich auch mitlief und so weiter, hatten sie so ein Transparent über den Wanderweg gespannt. Was man nicht im Kopf hat, muss man in den Beinen haben. Ja, so.
Ja.
Weiter geht's mit unserer Politik-Ecke hier.
Ich finde sowas ja total faszinierend. Ganz klar, jetzt kommt der zweite Präsident mit 2 Amtszeiten.
Ach, das kann nur Weizsäcker sein, oder?
Ganz genau, Richard von Weizsäcker mit seiner berühmten Rede zum 8. Mai. Ich denke, selbst CDU-Hasser konnten sich darauf einigen, er hat viel getan, dass man zumindest ihn von der CDU her ein bisschen sympathisch fand.
Er sah ja auch wirklich so aus, wie man sich einen Präsident vorstellt, oder? Er hatte Würde, der strahlte so eine Würde aus.
Ja, ja, auf jeden Fall. Er hat sich dann auch, glaube ich, hinterher echt gedreht. Ich glaube, als Bürgermeister und von Berlin und so war er, ich glaube, das war auch ein harter Hund vorher, sehr konservativ.
Ja, der hat aber einige bemerkenswerte Reden gehalten, ne?
Ja, und hinterher, ganz genau, die Rede zum 8. Mai zur Kapitulation Deutschlands, sehr interessant. Okay, jetzt nach Dingenskirchen, Nachfolger von Weizsäcker kam.
Endlich für dich wieder einer, den man gut parodieren konnte, Roman Herzog.
Ja, das ist direkt Roman Herzog.
Ja, ja.
Roman Herzog, meine Damen und Herren, hatte immer dieses etwas Weinerliche in der Stimme.
Ja,
oder auch mal was. Ich.
Ja, was Bayerisches, gell? Auch manchmal, ne?
Ja, ja.
Guck mal, wir sind jetzt schon im Jahr 94 auch, ne?
Ja, ja, ja. Und nach Roman Herzog kam natürlich.
Warte, wir müssen eben nur, Roman Herzog war, es muss ein Ruck durch Deutschland gehen, ne? Das war.
Ja. Das war die Ruckrede.
Genau. Für uns hieß es natürlich immer nur, es muss ein Rucksack durch Deutschland gehen. ging dann ja auch. Und dann kam Bruder Johannes. Dann kam, ne?
Bruder Johannes Rau, Bundeskanzler, ist ihm verwehrt geblieben. Aber sein Motto war Versöhnen statt Spalten.
Ey, soll ich dir mal was sagen? Ich habe mal neben Johannes Rau an der Pissrinne gestanden.
Und er hatte genau so ein Ding wie du oder größer?
Trainierter, sagen wir mal. Da war er aber noch nicht Bundespräsident, da war er noch Ministerpräsident.
Und zwar. Aber wie kam es denn dazu, verdammt nochmal?
Ich bemalte da schon meinen Kopf. Ich glaube, es war bei Rheine Hopsten. So ein kleines Kaff, da gab es eben aber auch eine Flugbasis von der deutschen Luftwaffe. Und ich glaube, da wurde irgendwas eingeweiht. Dann wir waren in irgendeiner miesen Kneipe da in der Gegend und plötzlich kommt Johannes Rau mit seiner Entourage rein. Ja, und irgendwann stand ich an der Rinne, plötzlich stand er neben mir. Ja. Und ja. Macht auch noch einen munteren Spruch, den kriege ich leider nicht mehr hin, aber der war ja auch extrem schlagfertig. Naja, komm, egal, weiter.
Ja.
Ja. Für alle Nicht-Politik-Fans.
Wahrscheinlich hat er gesagt, Donnerwetter, Herr Schröder, Respekt.
Ja, sowas halt. In der Größe gibt es sie auch, das war mir völlig unbekannt. Ja.
Ne? Bitte vorsichtig beim Abschlagen, nicht, dass sie mir das Ding hier abbrechen. So, Johannes Rau, danach kam...
Noch nicht Wolf, so viel weiß ich.
War es nicht?
Ach so, warte, Horst Köhler. Der Köhler-Horst.
War Köhler? Ja, sicher Köhler. Und der Sack ist zurückgetreten.
In der zweiten Amtszeit.
In der zweiten Amtszeit und hat Platz gemacht für Wolf. Hast du noch eine Anekdote zu Wolf?
Wolf, ja. Bettina Wolf, großer Atze-Fan. Ich habe gespielt für den AWD, 25 Jahre AWD in Hannover.
Okay.
Und da traten auf die Scorpions, Pink. zum Sektempfang spielte Seal, zum Feuerwerk spielte Fanta 4, Katie Melua hat gespielt, Thomas Gottschalk hat moderiert und die ganze Veranstaltung hat gekostet 17 Millionen.
Teuer.
Betriebsfest, ne? 17 Millionen.
Wahnsinn.
Am Flug. Ey, ich habe gedacht, ich war auch da auf Malle und sollte auftreten, habe ich gedacht, ja komm, flieg schnell hin, das wird ja irgendwo so ein Hinterzimmer in so einem Gasthof bei Hannover sein, Götz Alsmann moderiert, Andrea Berg singt ein Lied und ich erzähle ein paar Witze. Ey, 10.000 Leute in der Halle und da haben sich nämlich Maschmeyer und Veronika Ferris kennengelernt, weil Veronika Ferris war engagiert, es wurden so die besten Vertreter aus Europa, so aus jedem Land prämiert. So, und dann musste die immer den Gewinner Medaille umhängen, dem gratulieren und Küsschen links, Küsschen rechts. Corona war ja noch nie erfunden. So, und dann, pass auf, jetzt wird's fast rassistisch, aber Leute, ich beschreibe nur, was ich gesehen habe. Da kamen so die Vertreter auf die Bühne, Medaille, Küsschen. Und erstmal ging das auch, weil da kamen die deutschen Vertreter, französischen, die Italiener, oh la la, die Engländer. Dann kam aber der gesamte Ostblock. da waren die Anzüge nicht mehr ganz so fein und auch schon mal so, dass die Krawatte nicht richtig gebunden und das Hemd im falschen Knopf, aber auch mal so eine Insel rasiert oder eine Warze vorne auf der Nase. Und Gottschalk kommt wieder auf die Bühne und sagt zu Ferris, wie schmecken die denn so? Ja, und da haben die sich kennengelernt. Und ich habe den Arsch.
Ich habe den. Das fragt er wirklich zu ihr. Wie schmecken die denn so?
Wie schmecken die Vertreter aus dem Ostblock denn so? Ja.
Ja, ja.
Damals ging das alles noch, ne? Maschmeyer hielt eine Rede. Ja, und, aber mit einer Demagogie, mit einem Pathos, damit hättest du ganz Europa angestiftet, Russland zu überrollen. Also,
oh Gott,
es war faszinierend, das muss man schon sagen. Er fing ganz leise an, ihr seid Wohltäter. Ihr seid Wohltäter. Ihr helft den Menschen im Alter nicht arm zu sein. Und da wurde er immer lauter, immer lauter. Und da gab es aber zwischendurch gebrüllt so Tipps. Mein Tipp an euch ist ein voller Tank und ein geladenes Handy. So, und jetzt waren ja eben auch viele internationale Stars da und wir saßen alle zusammen im Catering und die mit ihren Crews und Managern und so und alle starrten gebannt auf den Bildschirm, auf den das übertragen wurde. Und die dachten, okay, Mobilmachung oder was?
Naja, die waren alle völlig entsetzt wahrscheinlich,
ja,
oder?
Total entsetzt. Und auf jeden Fall bin ich dann auf die Bühne. Der Gottschalk, der hat zwischendurch, war der immer so am Handy, den interessiert so eine Veranstaltung ja gar nicht. Aber er hat sie super moderiert, ne? Wie immer.
Ne? Ja, natürlich.
Er merkte, der Act ist fertig auf die Bühne. Hey, ha, ha. Und auch so spontan irgendwelche Dinger erzählt. Großartig. Auf jeden Fall ich auf die Bühne und damals lebte Jopi, hieß das noch. So.
Ja.
Und meine erste Frage in die Runde, da war Jopi aber schon 105, in die Runde, welcher Idiot hat Jopi die Rentenversicherung verkauft? Ne? Schon mal ein großes Gelächter.
Atze, 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 hier, Atze, ja. Da ist er, ja. Atze.
Und ja, dann habe ich gesagt, ja, Simone, seine Frau, die ist ja jetzt auch schon 60, aber die war ja Mitte 30, als sie geheiratet haben. Und dann, kennst ja die Nummer, kurze Pause und
ja,
dann
natürlich.
Zu den Frauen im Saal. Hör mal, das hat die Simone sich auch alles anders vorgestellt. Und dann kam nämlich die Frau von Christian Wulff hinter die Bühne und meinte, ey, großartig, super, ich bin Atze-Fan. Dann habe ich ihn nochmal kennengelernt. Er war ja damals Ministerpräsident in Niedersachsen, deswegen hat er ganz zu Anfang auch eine Rede gehalten dieser Veranstaltung. Nur die habe ich nicht mitgekriegt, weil ich später war. Und von ihm weiß ich auch nur, dass die ganze Veranstaltung 17 Millionen gekostet hat. Und dann guckt er mich an. Wir haben uns beim Grillen auf Norderney getroffen, weil wir einen gemeinsamen Freund haben. Und da guckt er mich an und sagt, jetzt raten Sie mal, wer da umsonst aufgetreten ist, als einziger. Natürlich er, ne?
Oh.
Oh. Naja.
Und damit haben wir auch gleich sein Problem. Gleich sein Problem bei den Fingern gepackt wahrscheinlich, ne? Deswegen war es hinterher, ist er ja so ein bisschen über die Gelagenvermengung, um es mal vorsichtig zu sagen, gestolpert.
Ja. Ach ja, das ist...
Im Nachhinein, ach... Manches kommt einem im Nachhinein auch, wenn man sieht, was ein Andi Scheuer gerade demonstriert, dann fragt man sich überhaupt, wieso irgendjemand noch vorher in den letzten 50 Jahren zurückgetreten ist.
Aber echt, also, echt. Ja.
Aber egal.
Ja,
aber jetzt siehst du mal
Wort
wieder.
B. Scheuert kriegt ja durch Andi auch eine ganz andere Konnotation und die sollte uns auch erhalten bleiben.
Aber jetzt kannst du mal sehen, anhand der Bundespräsidenten haben wir jetzt diese ganzen Anekdoten von dir wieder rausgezogen.
Ja.
Ich überlege mir ab jetzt jedes Mal irgendwie sowas, was ich von den Kindern hier, von dem Homeschooling übernehme, weil bei sowas fallen dir dann auf einmal die schärfsten Anekdoten wieder ein. Herrlich.
Ja, herrlich, ja. Jetzt kommt ein Bundespräsident, mit dem ich nur Selbstergriffenheit verbinde, Entschuldigung.
Ja.
Ich konnte ihn nicht ab, sorry. Ich konnte ihn nicht ab. Ne? Joachim Gauck. Und ich weiß von verschiedenen Talkshows, auch von den Moderatoren, dass er wirklich absolut eitel und selbstergriffen ist.
Ja.
Ja, was soll's. Egal.
Ich habe tatsächlich zu ihm, weiß ich gar nicht, der Mann hat mich nicht angesprochen. Weißt du, was ich meine?
Ja, also ich bin sicher, dass das ein gerechter Typ ist und nicht umsonst hat er die Gauck-Behörde geleitet, die ja dann nach ihm benannt wurde, aber Nee, mich hat er nicht erreicht.
Ja, das ist ja immer so, dass man wirklich erreicht werden muss, ne? Und da gab es eben halt, ja, weiß ich auch nicht, den habe ich einfach auch nicht mehr wahrgenommen, vorbei und jetzt Frank Steinmeier,
ja.
Frank Walter, sicherlich ein respektabler Zeitgenosse.
Strahlt auch eine gewisse Würde aus, aber tritt gar nicht so oft in Erscheinung, finde ich.
Ja,
ist ich meine, mir eigentlich hauptsächlich dadurch bekannt, dass er seiner Frau eine Niere gespendet hat.
Ja, und jetzt leben wir natürlich auch in Zeiten, wo es geht ja alles so schnell. Ich meine, jetzt mal ganz im Ernst, wo wir gerade bei die Lehmann-Aogo-Nummer.
Ja.
Da habe ich wirklich gedacht, absurder geht alles nicht mehr und schneller geht es auch gar nicht mehr, oder?
Ja, man kommt nicht mehr nach. Auf jeden Fall die Meisterschaft der Bayern ging letzte Woche ein bisschen unter. War da jetzt ein bisschen,
ja.
War kaum ja. Noch eine Zeile wert. Herrlich.
Kennst du Jens Lehmann? Hast du ihn mal kennengelernt?
Ja, ich habe ihn mal kennengelernt. Irgendeiner im Fußball schrieb letzte Woche noch, dass Jens Lehmann, der hat ja teilweise so eine Gentleman-Ausstrahlung, ne? Und ist ja auch ein gut aussehender, großgewachsener Mann. Und er meinte, das Aussehen und die Dummheit passen bei keinem so wenig zusammen wie bei Jens Lehmann. Und dem möchte man sich schon okay. Fast anschließen. Aber er ist schon ein sehr ernsthafter Typ, deswegen kann man das alles nicht nachvollziehen. Aber er ist auch vorher schon durch einige schräge Sprüche aufgefallen. Deswegen so richtig wundern tut's mich nicht. Ich saß mal neben Jens Lehmann bei Cinema for Peace, bei der Preisverleihung in Berlin während der Berlinale. Und da war seine Frau dabei, Conny Lehmann, sehr, sehr lebenslustige Dortmunderin, Lehrerin, Mutter von 3 Kindern. Kommt also selten raus. Sie wohnen ja neben Oliver Bierhoff und seiner Clara am Starnberger See. So.
Okay.
Und Conny kommt selten raus. Aber das war natürlich jetzt so ein Anlass, Cinema for Peace, weil sich Jens Lehmann für irgendein Projekt, Filmprojekt in Afrika stark gemacht hat und da sogar eine kleine Rolle hatte in so einem halbdokumentarischen Film. Es ging um Fußball und wie Fußballer eben aus Afrika rauskommen. So, ich will es ganz kurz machen. Auf jeden Fall Cinema for Peace, da werden, habe ich hier glaube ich schon mal erzählt, da werden die Dankesreden der Gewinner aus aller Welt, auch viele so aus Entwicklungsländern eben, klar, kann man sich ja bei dem Titel vorstellen, ne? Cinema for Peace. So, und da werden die Dankesreden immer in der Heimatsprache gehalten oder mindestens auch im Heimatdialekt. Das heißt, von 4 Stunden Veranstaltung verstehst du ja höchstens eine halbe Stunde was. Ne? Das heißt, alle saufen wie die Löcher. So wir an unserem Tisch auch. Ne? Nur Jens Lehmann, der ist ein sehr kontrollierter Typ, der ist so ein Technokrat. Der hat nichts getrunken, weil er noch auf die Bühne musste zur Preisverleihung. So, aber seine Frau Conny hat die Gelegenheit genutzt, mal wieder rauszukommen, um hier hoch die Tassen. Ne?
Premium-Betankung sozusagen.
Genau, keine Bagatellbetankung, sondern Premium-Betankung. Und wie gesagt, das ist eine sehr hübsche, sehr lebenslustige Frau. Und die tanzte dann irgendwann auch am Stuhl und dann wurde von einer sehr würdigen Preisträgerin aus Simbabwe wurde eine Dankesrede gehalten und die hatte so Stammestracht an und so eine Art Turban. Und Conny stand mittlerweile auf dem Stuhl und rief durch den in Würde erstarrten Saal, so eine Badehaube habe ich auch. Ne?
Okay. Oha.
Ja, Jens wurde dunkelrot, aber naja, es war absolut dumm, was er da gesagt hat. Und du denkst ja immer, das ist das Schlimme für mich, finde ich. Solche Entgleisungen gibt es ja bei Doppelpass auf Sport 1 und was geil. Also oft so in Fußballerkreisen. So, und ich denke immer Folgendes: Du hast den Verein, den großen Verein, Hertha BSC oder Schalke oder von mir aus auch Bayern München. Alle Vereine machen große Banner. Gegen Rassismus, Fußball ohne Rassismus. Die Spieler tragen teilweise Trikots oder irgendwelche Aufkleber. So, und dann kommen solche Sachen, auch von den Kommentatoren zum Beispiel, und da denkst du, sag mal, sind wir noch nicht weiter? Oder? Du denkst doch immer, wir sind als Gesellschaft schon weiter und dann passiert wieder so ein Scheiß, echt.
Nein, wir sind als Gesellschaft natürlich nicht weiter. Wir sind als Gesellschaft nur weiter. Es kommt darauf an, in welcher Filterblase du dich bewegst und welche Medien du liest. Ne? Ja. Wenn du natürlich jeden Tag nur so und so und da liest und dich unter seinesgleichen, unter deinesgleichen aufhältst. Ich merke das immer wieder durch die Schule, durch die Kinder, dass ich, dass das nicht so ist, ne? Dass das eben halt.
Aber wir reden aber wir reden doch hier nicht über Menschen, die A, keine Medienerfahrung haben, B, ungebildet sind, Interview erfahren. Ich meine, in den Kreisen müsste das doch eigentlich gelaufen sein. Dann, guck mal, der war Aufsichtsrat bei Hertha BSC. Ein Verein, der versucht jetzt schon seit langer Zeit für Diversität und gegen Rassismus zu stehen. Wie kann so einem denn sowas passieren?
Und da muss man diese Bücher wieder erstens nehmen über den Alltagsrassismus, der über zig Jahre durch Sprache und Filme und Bücher in uns reingelaufen ist.
Ich glaube, das gilt weltweit. Und es gilt Gesellschaft, wo der Rassismus null ist, die kann es, glaube ich, gar nicht geben, weil Diskriminierung im Wortsinne heißt ja unterscheiden. Und
zum Beispiel, du siehst ja an der Antwort von Aogo, worüber er gestolpert ist.
Aber das hat einen ganz anderen Kontext, finde ich. Weil, also bei Jens Lehmann stand eine Absicht dahinter. Bei Aogo ist...
Okay, so meinst du das. Okay.
Und Aogo ist was rausgerutscht, was er im Zweifel schon von seinen Jugendtrainern und so gehört hat. Du erinnerst dich, dass dieses Wort früher noch öfter gebraucht wurde als heutzutage.
Ich habe das doch von den Trainern auch gehört.
Das üben wir hier bis zur Vergasung oder das trainieren wir bis zur Vergasung. Wurde früher gesagt.
Ja, natürlich.
Und einem Aogo, kann ich das... Das kann man keinem durchgehen lassen, aber wenn er sie sagt, das ist mir so rausgerutscht, dann glaube ich ihm das.
Ja, okay, die Absicht, das unterscheidet das. Ja, da gebe ich dir völlig recht. Also, das meine ich natürlich auch. Das ist völlig klar. Die Absicht dahinter, das ist, das trennt beides natürlich total voneinander. Aber was von Aogo geht dahin, dass wir eben halt das zum Anlass nehmen sollten, dass wir eben immer wieder sagen müssen, ja, es ist richtig, denk darüber nach und es ist egal, ob es 50 Jahre da gestanden hat oder nicht, ist völlig wurscht, weg damit, ändern, zu Besseren hin.
Ja. Und gleichwohl hast du natürlich recht, es gibt große Teile der Gesellschaft, die wollen das gar nicht ändern.
Nein.
Ja,
Und du siehst es ja auch, die wissen, ich bin jetzt heute geimpft worden. Weißt du eigentlich, wie viele Leute es gibt, die das alle hier überhaupt gar nicht interessiert?
Ja.
Die da auch nichts von wissen. Und darum ist es ja auch richtig, in soziale Brennpunkte einfach vor Ort zu gehen und dort zu impfen und einfach zu sagen, komm hier, machen wir hier. Und
ja.
Ne? Weil es eben halt natürlich so unterschiedliche Sachen passieren eben halt. Es ist, wir leben alle nicht in derselben Blase. Ne? Das ist, neulich hat mir einer geschrieben auf irgendeinen Insta-Post, den ich gemacht habe, dass er das Schild gesehen hat, mal wieder betteln und hausieren verboten.
Oh Gott, ja, früher hast du das an jeder Ecke gesehen, ne?
Ja, natürlich. Leute unseres Alters haben das früher tatsächlich an jeder Ecke gesehen. An Häusern, selbst an Mietshäusern, an normalen. Ne?
Ja.
Unglaublich. Und heute würde ich sofort sagen, hier, mach das Schild ab hier, Frechheit. gibt's doch gar nicht, ey.
Ja.
Und das ist alles so, das ist alles heute so schnelllebig, so verrückt. Und du kannst ja, guck mal, nimm mal so als Beispiel unseren Freund Micky Beisenherz. Ne? Der Arme hat sich jetzt noch auf den letzten Metern angesteckt mit Corona.
Ja, nicht nur das, er ist ja sogar erkrankt, ne? Hammer.
Ja. Er ist, ist er jetzt, ich hab...
Ja, der hatte gestern richtig, richtig schweres Fieber und so weiter.
Ja. Und da habe ich zum Beispiel, er hatte vorher noch einen Post gemacht. Der Nachbar übt auf dem Klavier Lemon Tree. Ist das jetzt dieser schwere Verlauf?
Das fand ich sehr, sehr und witzig.
Fandest du, ja. Und im nächsten Moment fand ich es nicht mehr witzig. Ich habe da zwei Seelen.
Ach so,
in
okay,
Brust.
Okay, jetzt weiß ich, worauf du hinaus willst. Okay, verstehe ich. Ja.
Im ersten Moment vom Komiker-Standpunkt her witzig. Und im zweiten Moment habe ich gedacht, wenn ich jetzt mit einem schweren Verlauf hier liege, finde ich das dann immer noch witzig? Und wenn jemand anders den Witz gemacht hätte, jemand, den ich nicht leiden kann,
ja,
hätte man dem dann gesagt, ja, der Arsch macht auch noch so einen blöden Spruch.
Ja, ja, ja.
Und da, und da merkst du eben halt,
stimmt,
da finde ich eben halt, wie schwierig das heutzutage.
Ja, 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 bin ich, hast mich voll ertappt, 100 Pro.
Micky, ich wünsche dir einen milden Verlauf und ich wünsche dir, dass du echt total gesund aus der Nummer wieder rauskommst, ohne Langzeitfolgen, ohne alles. Toi, 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 Klopf auf Holz dreimal. Und das denkst du eben heute alle Nase lang, ne?
Ja.
Lehmann, Aogo. Und manchmal denke ich mir auch, oh Gott, ey, wann sind wir diejenigen, die mal in so eine Falle tappen?
Ja, wird
werden?
Wahrscheinlich irgendwann passieren. Ne? Machen wir uns nichts
ja.
vor.
Ja.
Naja,
ne? Und ich betrachte uns trotzdem noch als welche, die eben halt trotzdem sagen, da muss man aufpassen, da muss man nachdenken, da muss man auch die Hände hochheben, muss man von der anderen Seite auch rangehen. Oder wie ich immer zu sagen pflege, der Scheißhaufen muss aufgehoben werden und von allen Seiten betrachtet werden.
So, dann, und da sind wir schon beim Thema Frühstück. Und was könnte es, was, und Nutella, was könnte es Schöneres geben, als hier mal Hörerfragen zu beantworten, oder?
Ah, darf ich noch eine Anekdote?
Ja, bitte. Zum Besten geben. Anekdoten sind hier immer willkommen.
Ja, nach diesem Thema können wir vielleicht noch einmal kurz auflachen. Und zwar hat meine zauberhafte Gattin für Entzückung und für wahres Wohlgelächter hier gesorgt, denn es ging darum, hier die Kinder sollten im Homeschooling
ja.
eben halt auf Englisch beschreiben, sich selber beschreiben, wie sie leben,
ja.
Ihre Familie sollten sich so einen Aufsatz schreiben.
Ja.
Naja, und da unser Jüngster brach sich einen ab und war am Verzweifeln, wie Jungs so sind mit Aufsätzen, ne?
Ja. Genau.
Aber da rief auch schon Oma an und erzählte, warum machst du es nicht wie deine Mutter? Und las dann aus einem Aufsatzheft vor meiner zauberhaften Gattin, die als Kind Folgendes geschrieben hatte.
Ich lache jetzt schon.
My name is bla bla bla. We are an intelligent family. My father is a doctor. My uncle is a lawyer.
Ja.
Und es endete mit dem Satz, I like myself because I'm pretty.
Ja.
Wir haben ja erstmal dieses Aufzählen, ne? Ich bin so und so, we are an intelligent family. Und dann erstmal mein Papa ist ein Arzt, mein Onkel ist ein Rechtsanwalt. Und es krönte wirklich den Satz, I like myself because I'm pretty.
Ja, sehr schön.
Ey, wir haben hier
ist schon ein geflügeltes Wort bei euch, nehme ich an, oder?
Ja, natürlich. I like myself.
Ja.
Because I'm pretty. Ey, wir haben Tränen gelacht, wirklich. Super. Da war jemand als Kind wirklich überzeugt von sich selber, oder?
Ja, das, was
immer aber kann
von
auch
allen
mal nicht
Psychologen verlangt wird oder mit auf den Weg gegeben, sei ein bisschen selbstbewusst. Das hatte sie schon in der Wiege.
Ja. Ja. Das wollte ich nur noch zum Besten geben.
Herrlich,
ein bisschen, ab und zu mal ein bisschen Selbstbewusstsein mit auf dem Weg.
Dann lass uns ein paar Hörerfragen jetzt machen.
Ja, gerne, sehr gerne.
Und das erste
was hast du,
war,
was, hast du da?
Was war 2020 das Schönste für dich? Also für dich jetzt erstmal.
Für mich?
Ja.
2020?
Das Schönste. Oh Gott, da muss ich auch jetzt mal echt überlegen.
Oh Gott, 2020, was war das Schönste?
War insgesamt ein geiles Jahr, oder?
Oh Gott. Oh Gott, also ich kann das wirklich an keinem Ereignis festmachen. Ich sag's mal für mich salomonisch, jeder Tag, an dem ich mich gut fühle, ist ein guter Tag.
Ja.
Und das gilt auch für 2020.
Ja, ich wollte mich auch so rausreden, um ehrlich zu sein. Mir fällt auch immer noch nichts ein. Ich versuche hier gerade Zeit zu gewinnen. Komm, wir machen erst die anderen Fragen. Vielleicht kommen wir noch auf eine.
Nee, pass auf, ich lege mich mal fest. Wir waren eine Woche in Hamburg mit der Familie. Das war sehr, sehr schön. Das waren schöne Tage.
Ja.
Da haben wir euch besucht auch und das war, doch, das hat mir, das waren schöne Tage. Fertig aus. Das kann ich so stehen lassen.
Bäh.
Und Heiligabend war auch sehr schön.
Ja, ich überlege noch, welches Ereignis so rausstach.
Und die zwei Konzerte, die ich mit meiner Band gegeben habe, waren auch sehr schön, weil sie da schon von Corona-Maßnahmen betroffen waren.
Ah, okay.
Und weil ich da nochmal gemerkt habe, wie viel Musik mir bedeutet, wie wichtig das für mein Wohlergehen ist.
Also mir fällt jetzt auch gerade was ein und zwar, da warst du sogar dabei, der Auftritt am Valentinstag in der Barclaycard Arena, das war ja,
ja.
14. Februar letzten Jahres,
ja.
Das war glaube ich mein schönster Tag, weil hinterher die Aftershow-Party auch so toll war.
Ja.
Und das ganze Wochenende war sensationell. Also der Auftritt in der Barclaycard, da waren eben viele Freunde auf der Aftershow-Party, die waren mal wieder so eine herausragende Aftershow-Party. Dann ging es zu Hause noch ein bisschen weiter, dann war ich glaube ich so 8 Uhr morgens im Bett, wirklich komplett im Eimer. Hab mich um 12 Uhr noch mit Mickey getroffen und dann bin ich abends nach Kiel, weil ich da in der Ostseehalle auftreten musste. Und dann habe ich noch mal eine Stunde geschlafen von 19 bis 20 Uhr, um wieder einigermaßen fit zu sein. Habe dann irgendwie mit viel Adrenalin den Job hingekriegt in Kiel. Bin dann direkt zurück nach Hamburg, weil da noch irgendwo eine Aftershow-Party war. Wieder alles gegeben, um dann sonntags mittags festzustellen, oh, ich muss ja heute Abend noch in Berlin im Tempodrom spielen.
Oh.
Da haben wir dann allerdings tatsächlich keine Aftershow-Party mehr gemacht und Carlo hat mich direkt nach Hause gebracht. Ja, also das war mein schönster Tag 2020. So, was kommt als nächste Frage?
Warte, ich muss mich nochmal anhängen. Ich weiß noch, als du in der Barclay gespielt hast und da weiß ich auch noch, da waren so viele Leute da und ich war so stolz auf dich tatsächlich, weil du hast gut performt, saugut performt. Und ich hatte dieses Intro für dich eingesungen.
Ja.
Zwischendurch wurde von all vielen Freunden mir so zugenickt, wie als ob ich so, weißt du, so ein bisschen, ja, aber auch irgendwie, das habt ihr gut gemacht. Ich fühlte mich so ein bisschen, ich war so stolz auf dich. Und gleichzeitig wurde mir zugenickt, so nach dem Motto, hier. Das habt ihr richtig toll gemacht und ich weiß noch, wie glücklich ich war, weil du warst auch wirklich so, hast auch so brettmäßig performt an dem Abend.
Aber saugut. Weißt du noch, ich meine, du hast ja bei diesem Programm vielleicht sogar noch mehr Anteil als sonst gehabt, weil du ja mehr oder weniger du warst mehrere Abende dabei und hast so ein bisschen, hast Regie gemacht, mehr oder weniger. Dann hast du das Intro ja gemacht, hier kommt die Sonne von Rammstein.
Ja, deine Idee gewesen.
Aber von der Idee bis das so umzusetzen, das ist ja, da liegen ja wohl Welten dazwischen. Dieses Programm hat sehr viel mit dir zu tun. Und dieser Trick, weißt du noch, in der Philipshalle aufgetreten in Düsseldorf und dann war das Ende ja nicht so dolle. Und da hast du doch gesagt, pass auf, ich habe eine Idee, die Textstelle, die Kürze war, und wenn du die machst, machst du schön langsam und leise, setz dich auf den Bühnenrand und dann legen wir die Musik von Jenseits von Afrika darunter.
Und machen es dunkel, machen nur Spot auf dich und du gehst ganz nah an die Leute ran.
Das war der Master-Move und dadurch, seitdem ist es so, wenn das Programm dann zu Ende ist, an der Stelle ist es ja dann zu Ende. Ja, dadurch kriegt es so eine Tiefe, ne? Ja, ach guck mal, ich sitze hier quasi in der Sonne und kriege Gänsehaut, ja.
Ich habe nicht mehr gemacht als sonst. Ich glaube einfach, dass wir dieses Mal uns, das ist, und das mag ich so an uns, wir haben uns dieses Mal noch mehr oder wieder mal so viel Mühe gegeben, nicht einfach irgendwas dahin zu klatschen und sind noch mehr, haben es nicht so nach den ersten Terminen laufen lassen, wird schon alles, sondern haben da weiter gegraben. Und das ist, glaube ich...
Bin ich froh, wenn er wieder auf Tour geht. Ey.
Ja, okay.
So, also, weiter geht's. Uns läuft die Zeit weg, Till.
Ja. Da muss man auch mal anhalten.
Es ist ja jetzt schon abzusehen, dass wir nicht alle Fragen schaffen, aber...
Nein, macht ja nichts. Es ist doch schön.
Abo.
Das ist mir so, das fand ich auch eine interessante Frage von Sweet Greta Design, hat mich gefragt, wie erhaltet ihr euch eure gute Laune trotz der gefühlten Millionen Lockdowns?
Ich bin in meiner Lebensführung bin ich gar nicht so davon betroffen, Wiebke, das muss ich sagen. Bei Till ist es anders. Der hat eben Homeschooling, der hat ganz andere, wie heißt das denn, Zwänge durch den Lockdown. Und die betreffen mich ja nicht so sehr. So, ich wäre auch gerne auf Tour gegangen. Glücklich ist, wer vergisst, was noch nicht zu ändern ist. Habe ich das dann eben akzeptiert, meinen Fatalismus-Schalter umgelegt und die Zeit für mich privat sinnvoll genutzt. So erhalte ich mir meine gute Laune. Weil die Frage an Till ist sicher die mit der größeren Tiefe.
Ja, und trotzdem kann ich da auch nur antworten, ja, da muss man, das muss man sich erarbeiten. Auch gute Laune muss man sich erarbeiten. Das heißt also, wenn ich merke, dass es in einen Bereich geht, der mich stresst, dann muss ich vielleicht ein bisschen länger schlafen, dann muss ich Bücher lesen, Filme gucken, Musik hören, die mich wieder in einen guten Bereich bringt. Oder mit Menschen reden, die mich in einen Wohlfühlkosmos bringen.
Ja.
Und so versuche ich das zu handhaben.
Ja, ja.
Nächste Frage von dir.
Was waren Wendepunkte in eurem Leben?
Ui. Oh Gott, derer gab es so viele. Ich fange kurz an.
Ja, oder so viele. Ich habe heute Morgen, weil ich die Fragen schon vorher durchgelesen hatte, ich morgen beim Duschen drüber nachgedacht und habe mir gedacht, du kannst ja auch viele Fragen, kannst ja sehr allgemein antworten. Da habe ich gedacht, nee, ja, das will ich gar nicht. Ich denke jetzt wirklich mal über, es gibt ja vielleicht die 3, 4 großen Wendepunkte im Leben. Und da suche ich mir jetzt mal einen raus.
Okay, ich auch. Fang du an oder soll ich anfangen?
Fang du an, eben bin ich, glaube ich, angefangen.
Der große Wendepunkt in meinem Leben war der 15. August 1998, als ich...
Warte, lass mich raten, lief da Reggae-Musik im Hintergrund?
Ja.
Gut.
Ich habe an diesem Abend durch Zufall die Frau, die Liebe meines Lebens gesehen, wiedererkannt, erobert. Und damit ist auch der Wendepunkt in meinem Leben eingetreten. Ich habe Liebe gefunden und ich habe jemand gefunden, den ich unendlich lieben möchte. Das hat so viel bei mir in Gang gesetzt,
ja.
Positives, dass ich glaube, dass ich heute, das hat mir geholfen, der Mensch zu sein, der ich heute bin. Punkt, fertig.
Ja, ich hätte gewusst, dass du so antwortest. Natürlich.
Schön. Dankeschön. Darum, das kann man von einem Freund sicher erwarten. Dankeschön.
Ja, ja, bei mir beruflich war es, und damit betraf dann das auch sehr mein Leben, war es eben, als ich zum ersten Mal alleine auf einer Bühne stand, da habe ich eine Talentshow moderiert, war einfach nur der schnöde Moderator. Und da gab es diesen Moment der Erkenntnis, an einem Mikro zu stehen, ganz alleine, ohne Band, und zu denken, Mensch, das ist es. Das ist es für mich. Das will ich machen. Also wirklich so eine Erleuchtung, wie das im Film immer so dargestellt wird, wo plötzlich so Licht aus den Augen kommt oder so ein Heiligenschein. So eine Erleuchtung hatte ich da. Das war auch ein ganz großer Wendepunkt in meinem Leben.
Ja. Das zumindest im Beruflichen, das war mir auch klar, dass das fallen wird bei dir. Und ja, schön. Aber das hört sich gut an. Schöne Frage kommt von JS80SU. Was sind für euch sogenannte Energievampire? Wer saugt euch die Energie aus? Oh, das ist gut, das ist gut.
Ja.
Da muss ich wirklich ganz allgemein antworten. Es sind immer die Menschen, die mich wahnsinnig machen.
Ja.
Das ist,
was auch sonst, die Tiere?
Ja, genau die Zeit, genau darüber, wo wir eben gesprochen haben. Wenn du, wenn du dann wieder über irgendetwas liest, wenn du mit Leuten diskutierst, die Corona-Leugner sind, oder wenn du auf Dummheit triffst oder auf Leute, die wieder besseren Wissens handeln. Ich kann schwer Grenzen ziehen, dass mich das manchmal nicht angreift.
Ja, ja.
Wenn ich irgendetwas lese, wenn ich irgendwie einen Film sehe oder wenn das in meiner bekannten Umgebung passiert, da kann es sein, dass mich das wirklich für Tage mitnimmt, dass ich darüber brüte und reflektiere. Und es bleibt immer der Mensch und diverse Ereignisse, die für mich die größten Energieräuber sind.
Ja, das, also ich war sowieso davon ausgegangen, dass nur von Menschen gesprochen wird. Insofern habe ich über anderes gar nicht nachgedacht. Ja, es gibt ja so Menschen, da denkst du hinterher, nach einer Stunde Gespräch, du hättest eine Grippe. Ne? Ja, und da gibt es wirklich Menschen, die haben vielleicht gar nichts falsch gemacht, haben auch nichts Böses im Sinn, aber irgendwie matcht man mit denen nicht so.
Ja.
Und das kostet dich eine Energie. Oh, Wahnsinn, oh, Wahnsinn. Ja, kommt immer wieder vor. Da ist es auch nicht nur die Langeweile. Das können teilweise sogar interessante Menschen sein. Aber irgendwas stimmt in der Chemie nicht. Und dann ist mein ganzes Koordinatensystem so gestört, dass ich quasi immer mein Radar auf 100% fahre.
Ja.
Und das kostet mich unfassbar viel Energie.
Ja.
Ja, und auch Leute, die nur von sich erzählen. Und gar nicht mal nachfragen, so, ne? Ich. Und kennst du so Leute, die immer als Held aus ihrer Geschichte, aus ihren Geschichten rausgehen?
Ja, natürlich.
Selbst da, wo sie sich als Verlierer darstellen, kommt noch irgendein Kniff, dass sie doch wirklich auch ganz schlaue Füchse sind und dem anderen doch noch ein Schnippchen geschlagen haben. Ich sag immer, und dann habe ich dem den Arsch hochgebunden. Das kannst du dir nicht vorstellen.
Ganz genau, kurzes Beispiel. Eine etwas ältere Bekannte von uns, wir treffen auf der Straße so, ne? Ja, und sie erzählt, ja, und das will ich euch mal sagen. Und da gehe ich in die Apotheke und will hier machen Schnelltest, denn ich will ja meine Freundin besuchen und die hat eine Autoimmunerkrankung.
Ja.
Aha, hör also so zu. Und das fragt der Apotheker mich, wollen Sie das Ergebnis aufs Handy haben oder wollen Sie darauf warten? Und ich sage, nein, rufen Sie mich an. Und jetzt stell dir mal vor, der hat nicht angerufen. Das gibt's doch wohl gar nicht. Also das darf doch wohl nicht sein. Und da sitze ich noch bei meiner Freundin und denke, warum ruft der nicht an? Aber den habe ich einen eingetütet. Dem habe ich was Und dann habe ich gesagt, stopp. Er sagt, das ist doch wohl jetzt nicht dein Ernst, oder? Ich meine, gut, dass der Typ das vergessen hat, der Apotheker, ist eine Sache. Okay, das war nicht gut. Aber sag mal, wie kann man denn so blöde sein und dann trotzdem ohne Test zu jemandem reingehen, der eine Autoimmunerkrankung hat? Ich raste gleich aus über so viel Dummheit. Das gibt's doch wohl gar nicht. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Ja, langes betretenes Gesicht, ne?
Ja. Genau, jetzt erzähl mal, wie ging es da weiter? Das interessiert mich.
Ja, es wurde weiter darauf beharrt, dass die Schuld beim Apotheker liegt. Und ich so, nein, eine Teilschuld, der hat dich nicht angerufen, aber dann kannst du auch nicht da reingehen. Das gibt's doch gar nicht.
Ja.
Ich sage, ich hätte dich gar nicht reingelassen. Das gibt's doch gar nicht. Dann hättest du eben nochmal anrufen müssen oder zurückfahren müssen. Ja, aber kein Anschluss unter dieser Nummer, ne? Das sind so diese.
Ja.
Ja, das ist. Naja, gut. Du bist dran. Hast du eine Frage?
Ja, ich habe 1000 Lieder im Kopf, Bilder im Kopf. Nee, das schwarze Album mit dem silbernen Knopf. Da bewahrt er alle seine Lieder im Kopf. So. Gibt's bald was? Wie geht ihr mit Enttäuschung um? Ja, welche Enttäuschung? Wie viel CDs und wie viel Vinyls habt ihr zu Hause? Wie bewahrt ihr sie auf? Willst du für mich antworten?
Keine Ahnung, zähle ich nicht. Ach, ist auch egal. Wie bewahre ich die auf im Schrank? So,
nee, ich dachte, Frage. ob du für mich mal antworten willst.
Du hast doch überhaupt gar keine, nee. Weder CDs, es sei denn, die drei, die ich dir mal geschenkt habe, die hast du nicht weggeschmissen.
Doch, die habe ich weggeschmissen. Aber ich habe noch die von
Ted
Nugent, die Vinyl. Aber auch nur.
Die habe ich dir nicht geschenkt, das war ich nicht.
Nee, das warst du nicht. Das war Nils Buckelberg. Dann natürlich auch so augenzwinkernd, aber ich tatsächlich, ich habe ja eine Vinyl. Stimmt, hatte ich ganz vergessen. Vielleicht rahme ich mir die, okay, damit die Leute, die zu mir kommen, direkt wissen, was Phase ist.
Ja, okay. Ich habe hier eine interessantere Frage.
Ja.
Was schätzt ihr gegenseitig am meisten aneinander? Fragt Reggie Goes to Hollywood.
Die Pimmel.
Ich antworte.
Entschuldigung, das ist ein Rückfall in längst vergangene Zeiten, Entschuldigung.
Aber es macht überhaupt nichts, fang ruhig. Was schätzt ihr gegenseitig am meisten aneinander? Ich schätze an dir am meisten deine positive Lebenseinstellung, dein Optimismus und dass du trotzdem du einen Silberrücken auf dem Affenfelsen,
ja,
trotzdem du einen Silberrücken auf dem Affenfelsen bist und eine Berühmtheit bist, dass du dir etwas erhalten hast, was in diesem Showgeschäft sehr selten ist. Du hast einfach wirkliche Freunde, du hörst auch auf die.
Da ging es jetzt aber echt mit dir durch, ne?
Ja.
Weil es solltest ja ein Ding sagen. Ich meine, ist ja gut für mich. Was du
sehr,
so, sehr, sehr
schätzt
gut,
ihr am meisten, sehr, sehr schätzt gut. Ihr gegenseitig am meisten anderen, dann schätze ich deine Freundschaft und deine positive Lebensfreude.
Siehst du, du schaffst wieder nicht geschafft ein. Was ich gut finde, für mich ist das super.
Ja, ich kann das eine nicht vom anderen, ja, trennen, weil.
Okay, ich antworte ja auch Tills bedingungslose Freundschaft. Bedingungslos, Leute. Wen Till ins Herz geschlossen hat, da steht er nicht zu 99,9% zu, sondern zu 100%. Ja, und das, ich könnte ja jetzt auch anfangen aufzuzählen, mache ich nicht. Das schätze ich am meisten an Till, seine bedingungslose Freundschaft. So.
Ja. Haha. Das ist, es ist ja auch so. Leute, machen wir
uns. Und natürlich seine Körperbehaarung.
Ja, na, das ist, da, endlich sagst du es. Endlich kommt das mal zur Sprache. Ne? Ja, dieses
ist immer gut, einen echten Mann in der Nähe zu haben.
Ja, dieses Showgeschäft ist schwierig, aber ohne Körperbehaarung geht's einfach
nicht. Nein, nein. Wie sagte schon Jeff Bridges, und da hat er, glaube ich, dich auch gemeint, sich selbst und dich, ein Kerl, der mit sich selbst im Reinen ist, das mögen die Leute.
Ja, sehr, sehr gut. So, interessante Frage hier von Benny, kann ich nicht weiter, aber wie legt ihr euer Geld an?
So, ich kann sogar jetzt für uns beide antworten.
Ja.
Oder? Also wenn, es geht ja darum,
ja,
wenn wir Geld anlegen, ja, wir haben einen Axel im näheren, guten, besten Freundeskreis, der quasi der Finanzpaganini ist. Und sollte hier und da ein Taler über sein, geben wir dem das und der macht dann das Beste draus.
Zauberhaft. Ich hätte es nicht schöner sagen können.
Stimmt doch so, ne?
Los. Ja, die nächste haust du raus.
Pass auf, das ist eine, die ist mir erst aufgestoßen, jetzt finde ich sie nur noch wirklich zum Schmunzeln. Seid ihr inzwischen geimpft? Ja. Welchen Impfstoff favorisiert ihr? Und da mache ich jetzt auch immer schon Witze drüber, weil es ist so ein bisschen so, als würde es um Champagner gehen, ne? Ja, du weißt, letzte Woche, da hatte ich so einen Seebarsch, Wolfsbarsch in Salzkruste und da hatten wir einen herrlichen Tatanjon. Aber bei der zweiten Flasche, weiß ich nicht, im Abgang war er mir dann zu säuerlich. Das muss ich einfach mal sagen. Und in der Perlage nicht überzeugend. Ne? So.
Ja, wir hatten einen 87er D'Artagnan.
Ja.
Und im Vergleich zum 68er Portus, nein.
Und so ist es mit Impfstoff auch.
Zu viel Kreide, zu viel Schiefer.
Ja, genau.
Keine Reintönigkeit.
Und dann die Tannine. Also die Schieferböden in der östlichen Champagne waren immer schon berüchtigt. Und da kommt nicht nur Gutes bei raus. Nein, aber wir waren am Samstag bei Heidemanns hier im Haus eingeladen, wie auf dem Anwesen, sagen wir mal. Ja. Nein, du kennst es ja.
Auf der Ponderosa, auf der Ponderosa, genau. Heidemanns.
Ja, genau. Oder South Fork Ranch, je nachdem, wie alt man ist. Auf jeden Fall, es wurde wieder, die sind ja beide so gastfreundlich, das ist ja schon sprichwörtlich, ne? Also jeder, der schon mal dabei
muss man
war,
wirklich sagen.
Schlackert mir den Ohren. So, und dann plötzlich kam das Thema auf. Ja, geimpft, waren auch viele Geimpfte da. Und jeder hatte einen anderen Impfstoff. Und ich bin natürlich der Assi mit Astra, ne? Ist klar. Aber keiner von denen ist Mediziner oder Virologe oder jemand, der wirklich einen Impfstoff beurteilen könnte. Das heißt, alle Informationen, die du hast, hast du entweder über die Presse oder sonstiges Internet. Aber man ist ja kein Fachmann. Ne?
Ja.
Erst bin ich mit Astra angefangen. Irgendwann habe ich gesagt, ja, ich habe geflunkert, ich habe Sputnik V. Ne? Und dann sind natürlich alle, das ist ja quasi so, als würdest du russisch Roulette spielen. Ne? Weil der Russe kann es ja nicht. Das weiß ja der Westler.
Der Russe lügt und kann es nicht.
Ja, und das ist so absurd, über Impfstoff zu sprechen, weil ja keiner genau weiß, was Phase ist. Kannst du ja nicht, du weißt es nicht. Was heute gilt, kann ja nächste Woche schon wieder ganz anders sein.
Ja.
Es ist absurd, oder?
Völlig richtig. Und erstmal muss man sagen, rein damit, um die Pandemie zu dämmen, zu stoppen.
Ja, so ist das wohl, ne?
Ist wohl so. Und ich bin jetzt froh, dass meine Tochter 16 geworden ist. Da haben wir auch schon bald einen Termin.
Ja.
Und das muss man so sehen.
Jetzt ist sie schon 16, auch das gibt's doch gar nicht.
Ah, oh, ey, verrückt, oder?
Ja.
Ich habe kein Kind mehr ich habe kein einstelliges Kind mehr.
Darf doch nicht.
Als unser Jüngster neulich 10 geworden ist, Atze, glaub's mir, ich war ein bisschen, wie sagt man, blau? Blue, ich hatte so ein, weißt du, ich war nicht traurig, ich hatte so ein blaues Gefühl. Ich habe gedacht, oh Mann, die Jahre, jetzt ist der letzte.
Ja.
Jetzt ist der letzte 10 zweistellig und das sind so die Momente, wo ich dann doch vielleicht, aber nein, das kann nicht, es ist Feierabend, kommt ein Knoten rein, so, fertig aus, andere, nächstes Thema.
Ich weiß gar nicht, wie wir da jetzt drauf gekommen sind, aber
weil du gesagt hast, auch schon 16, ist das schon, ist ja, 16 Jahre her,
ja.
Mein Gott. Wahnsinn. Hier fragt jemand, habe ich ja auch erst gedacht, wie das gemeint ist. Wann gibt's wieder mehr Background-Stories, so wie früher, fragt Freddy Schenk. Und das ist immer so eine Sache. Ich weiß, dass manche Fans des Podcasts immer so ein bisschen unterscheiden. Und zwar die ersten 20, 30, 40 Folgen, wo wir rausgehauen haben, wie die Bekloppten.
Ja.
Eine Anekdote jagt die andere, eine reißerische Story jagt die nächste. Ja, Leute, da muss man auch Mickey Beisen jetzt zitieren, der gesagt hat, wenn das erstmal vorbei ist, dann werden die beiden erst richtig gut.
Ja.
Und so sehe ich das auch. Dass das andere vielleicht anders sehen, kann ich auch verstehen. Aber ihr habt es ja heute wieder gemerkt. A, eine Background-Story kann immer wieder aus dem Nichts kommen.
Ja.
Aber jetzt muss man eins auch mal ganz klar sagen. Leute, auch wir sitzen zu Hause, wie ihr. Seit über einem Jahr. Und wir sind nicht auf Tournee. Und wir reisen kaum noch durch die Weltgeschichte. Und dementsprechend passiert auch in unserem Leben weniger.
Ja,
muss man ja auch mal ganz klar sagen, ne?
Ja,
ist aber so. Davon ab ist mir, ich kann jetzt nur für mich sprechen, aber die Form, die wir mittlerweile haben, ist für mich, die liebe ich absolut und der Zuspruch zeigt es auch ganz klar. Das ist das, was die Leute lieben.
Ja.
Wenn es so wie heute passiert, aus dem Lameng heraus, wieder Wahnsinnsgeschichten von dir gehört, alles prima, aber alles andere ist genauso gut und gefällt mir sehr, sehr gut.
Gefällt mir auch. Und deswegen lass uns jetzt mal zu unserer Musikliste kommen, weil alle Fragen werden wir heute nicht schaffen. Wir waren letzte Woche so lang. Kriegen wir wieder einen drauf.
Ist egal. Wir hatten auch noch schöne Zuschriften, aber die habe ich mir aufbewahrt.
Ja, die kommen dann nächste Woche.
Die kommen dann nächste Woche dran. Ich bin sehr gespannt. Was hast du mir rausgesucht?
Ey, und jetzt leg dich nieder, ohne dass ich wusste, dass wir heute drüber sprechen, habe ich die richtige Nummer rausgesucht. Das gibt's doch gar nicht. Es ist zum verrückt werden. Ich weiß nicht, wie ich drauf gekommen bin. Vielleicht, weil ich die Tour auch so vermisse, weil ich das Publikum so vermisse. Die Sonne von Rammstein ist heute mein Song. Und ja, ich kriege mittlerweile natürlich so eine Gänsehaut, weil der Song in leicht abgewandelter Form immer bei mir vor der Show läuft als Intro.
Ja.
Und das heißt ja, jetzt geht's gleich auf die Bühne. Ja, und das ist ja so wie kurz vorm Anpfiff beim Champions League-Spiel für mich. Ja, dann Till hat die Nummer im Studio so gemacht, dass sie total nach Rammstein klingt, aber der Text etwas anders ist. Ja, und das ist mein Song heute für die Liste. Rammstein brauche ich, glaube ich, nicht erklären. Sag mal, weißt du eigentlich, jetzt mal Frage an dich, seit wann es Rammstein gibt?
Oh ja, die gibt's schon, oh Gott, seit, ich würde mal sagen, Anfang der 90er, ne?
Richtig, 94.
Weil die waren, David Lynch, der Regisseur, hat die in irgendeinem Film gefeatured. Ich weiß aber nicht mehr, in welchen.
Ach so. Zu Anfang der Karriere beschrieben die Bandmitglieder ihren Stil als Tanzmetal.
Ja. Ey, soll ich dir mal was sagen? Ich konnte wenig mit der Musik anfangen, bis ich dieses Intro für dich gemacht habe. Das hat natürlich produziert der sensationelle Vincent Sorg vom Prinzipalstudio.
Es gibt kein besseres Hardrock-Studio in Europa, würde ich mal sagen. Ne?
Ja, der Mann hat die Hosen wieder auf Goldkurs gebracht mit dem Sound. Also Vince, der weiß, was er da tut.
Er hat sie alle gehabt, alle Medals hat er gehabt, außer in Extreme.
Und ja, und dann ging es los, drückte er mir eine Gitarre in die Hand, so eine Bariton-Gitarre mit 8 Saiten, ich weiß gar nicht mehr, wie viel da drauf waren, und sagte, hier, ich habe das schon, die ist schon gestimmt, so und so, spiel mal. Und da habe ich erstmal begriffen, wie die Gitarren auf solchen Alben funktionieren. Und dann sagt er, okay, und jetzt doppel das mal. Und dann wollte ich das natürlich doppeln, so wie ich das vom Rock her kenne. Und er sagte, bist du wahnsinnig, nichts über den 5. Bund greifen. Bei so einer Musik wird nicht über den 5. Bund gegriffen. Und ich so, aha.
Hattest du trotz deiner 60-jährigen Karriere auch noch nicht gehört, oder?
Nein, ich kannte mich mit sowas gar nicht aus. Und, und ich so, ach so läuft das. Ach so ist das gestimmt. Ach so ist das mit der Gitarre. Da hatte ich die Gitarre eingespielt. Und dann hat er mir erklärt, dann sollte ich das natürlich singen auch. Ne?
Ja, hast du
und,
ja auch.
Und ja, und dann habe ich das aber erst 2-mal so gesungen und dann sagt er mir, ey Till, vergiss das normale Singen, du musst das so singen, so und so und so, die machen immer solche Schlenker nach unten. Und ich so, ah, und weil ich jetzt Parodist bin, habe ich das dann natürlich schnell auf die Kette gekriegt und habe das einfach imitiert, aber dank Vincent und dir habe ich so viel wieder über die Musik gelernt, dass ich meine Antipathie dagegen aufgegeben habe.
Super. Ja, ja, das ist so. Echt eine, für alle, die noch Skeptiker sind bei Rammstein, das ist eine sehr, sehr raffinierte Musik. Die wissen ganz genau, was sie tun, ne?
Oh ja, das kann man wohl sagen. Und ich könnte es nicht besser konterkarieren als mit meinem Wunsch für heute. Und zwar habe ich von der großartigen Kate Bush.
Ah.
Oh Gott, ich wusste nicht, welches ich nehme, Leute. Ich Viele fragen ja immer, welches Konzert möchtest du unbedingt nochmal sehen? Und ich kann es dir sagen, ich hätte gerne eins der 20 Konzerte von Kate Bush gesehen, die sie in London gegeben hat, neulich vor 3 oder 4 Jahren, weil sie tourt ja eigentlich nie, hat sie keinen Bock drauf. Und ich finde die Frau so großartig. Ich habe mich aber trotzdem für das Lied entschieden, was mich... Egal, in welcher Laune ich bin, wenn ich das höre, bin ich total verzückt und es ist Wuthering Heights.
Ach ja, die Nummer kenne ja selbst ich. Wunderbar. Eine sehr enge Freundin von Peter Gabriel, das sagt eigentlich schon sehr viel aus, ne?
Ja, und die Art, wie sie singt, als ich das erste Mal live in Bios Bahnhof gesehen habe, da war sie, glaube ich, 18. Das war so far out. Ich dachte, wie kann jemand so singen? Und dabei so ätherisch tanzen.
Ja,
wie alt ist die? 18?
Die ist so Künstlerin im umfassendsten Sinne, oder?
Ja, und Leute, in jeden guten Plattenschrank gehört einfach eine Best of Kate Bush. Weil ich hätte jetzt auch
viel zitierte Plattenschrank, wo an der Seite aber noch so ein Fach mit Chantre sein muss.
Ja,
oder?
Ja, ja.
Und zwei Cognac-Schwenkern.
Völlig richtig. Ich hätte jetzt auch Cloud Busting oder Babushka, ist scheißegal, Running Up That Hill, aber Wuthering Heights, da kriege ich immer noch eine Gänsehaut. So.
Zack,
und boom. Das passt doch gut zu Rammstein.
Ja.
Besser geht's doch gar nicht. Ey. Was eine zauberhafte Folge heute.
Sensationell. Ja, ich muss jetzt auch runter, weil tatsächlich die Dorade da unten schon auf dem Grill vor sich hin brutzelt.
Die frische Dorade. Ah.
Da fahre ich diese Woche noch vorbei, ne? Da war ich noch nicht. Aber Kalle von Pura Vida rief an. Auch ganz liebe Grüße, da fahre ich jetzt auch die Tage noch hin.
Der mich so glücklich gemacht hat mit seinem Sekt, wo der einfach nur, er hatte so ein Kava, eine Flasche Kava in der Hand, als er deine Zigarette bestieg, und da stand einfach auf dem Etikett Don Spumante.
Yeah. Ja, genau, er hat einen eigenen Sekt, ja, Don Spumante.
Das fand ich so geil, Don Spumante, da lache ich heute noch drüber.
Das war auf dem roten Boot, ne?
Ja, es war auf der Zigarette.
Mit dem wir genau in der Bucht auch so einen magischen Freundschaftsmoment erlebt haben.
Ganz genau. Würdiger können wir nicht abschließen. Grüß bitte alle, die mich kennen und die ich auch mag.
Automatisch still. Automatisch. Alle fragen, wann sie dich wiedersehen. Ne?
Ja, ich hoffe bald. Und ich hoffe auch, dass wir, wenn wir an unserem neuen Buch schreiben, an deiner Biografie, dass wir auf jeden Fall auch einen Teil natürlich auf Malle schreiben müssen, auf Mallorca schreiben.
Ja, ich werde mir irgendwo ein Boot leihen, ja?
Ja, so machen wir es. Küsschen für dich, hab noch viel Spaß. Es war zauberhaft mit dir heute. Mach's gut, mein Bester.
Hasta luego, oder wie der Mallorquiner sagt, a lugo.
Zärtliche Cousinen. Sehnsucht nach Reden. Mit Atze Schröder und Till Hoheneder.